Ich habe euch gesagt, dass ich mich ja sehr stark mit der Person Jesu befasse. Und das ist so Thema bei meinen Bibelstudien, beim Bibellesen. Und wenn ich sonst lese, es geht einfach um diesen wunderbaren, herrlichen Namen Jesus. Es gibt zwei Leute, die haben auch so ein Buch geschrieben, die sagen zum Beispiel, sie gehen in Gottesdienste, diese beiden Brüder, und sie checken im Gottesdienst, kommt der Name Jesus, also ich spreche noch von Freikirchen, kommt der Name Jesus da überhaupt noch vor? Und sie haben festgestellt, dass man in einem Gottesdienst sitzen kann und überhaupt nichts von Jesus hört. Man spricht allgemein nur noch über Gott. So, dabei ist Jesus die wichtigste Person im ganzen Universum. Jesus ist die absolut wichtigste Person im ganzen Universum. Gott selber hat das so beschlossen. Gott selber hat das so festgelegt. Gott hat gesagt, ich habe meinem Sohn den höchsten Namen verliehen. Den Namen Jesus. Und dieser Name Jesus, Gott sagt, ich habe angeordnet, dass dieser Name der Name ist, der und die Person mit diesem Namen, Jesus, sein Sohn, die Autorität hat über alles. Gott hat seinem Sohn alle Macht gegeben, so steht es im Neuen Testament, alle Autorität, und er hat ihm sogar das Gericht übertragen. Alles liegt in der Hand des Sohnes. In Kolosser 1, Vers 19, da lesen wir in der Bibel, es gefiel der ganzen Fülle, also ich nehme aus dem Text Zusammenhang jetzt den Vers einfach mal so raus, sonst müsst ihr den ganzen Abschnitt lesen, das kannst du aber zu Hause machen, Kolosser 1, denn es gefiel der ganzen Fülle, und das ist nämlich Gott, Gott wird hier als die ganze Fülle von allem besetzt, in ihm, in Jesus zu wohnen. Es gefiel der ganzen Fülle, in ihm zu wohnen, als Jesus hier auf der Erde war. Aber wir werden auch sehen, Gott mit seiner ganzen Fülle durchwohnt auch jetzt immer noch Jesus. Und dann heißt es in Kolosser 2, Vers 9, von Jesus jetzt, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Real, wirklich. Gott, der Vater, ist jetzt noch total in seinen Sohn hineingegeben, ausgeschüttet. Die ganze Fülle der Gottheit wohnt leibhaftig. Das ist dieser Brief, Kolosser ist geschrieben ein paar Jahrzehnte, nachdem Jesus weggegangen ist. Und Paulus sagt, jetzt ist es so, das ist aktueller Stand. Die ganze Fülle Gott, der Gottheit wohnt leibhaftig in Jesus. Und dann steht in Kolosser 2, Vers 10, ein Vers weiter, und ihr seid jetzt in ihm zur Fülle gebracht. Gott, also Jesus sagt an einer Stelle, oder an mehreren Stellen, er sagt, Gott, mein Vater, hat Zoe, hat ewiges Leben, göttliches Leben, im Gegensatz zu Bios, unser natürliches Leben, Abstammung und so weiter. Gott hat Zoe-Leben. Jesus sagt, dieses Zoe-Leben hat er mir, dem Sohn, gegeben. Und Jesus sagt, dieses Zoe-Leben, dieses göttliche Leben, gebe ich denen, die an mich glauben. So, Gott ist voll ewiges Leben. Jesus ist voll ewiges Leben, die Wiedergeborenen sind voll ewiges Leben. Jesus sagt, dasselbe Leben, das mein Vater mir gegeben hat, dieses ewige, göttliche, übernatürliche Leben, das habe ich euch, die ihr an mich glaubt, gegeben. Und das weiterzugeben, hat Gott beschlossen, liegt allein in der Hand Jesu. Allein in der Hand von Jesus. Okay. Also mein Thema heute ist Jesus, Schöpfer und Zentrum der gesamten Schöpfung. Jesus, der Schöpfer des ganzen Alls, des ganzen Universums, und Jesus auch das Zentrum der gesamten Schöpfung. In 1. Mose 1,1 lesen wir, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und dann steht im Kapitel Vers 2, und die Erde, leider in unseren Übersetzungen steht, die Elberfelder macht inzwischen die korrekte Anmerkung, wie es richtig heißt. leider steht da, und die Erde war Tohu Wabohu. Das hieße, Gott hätte Chaos geschaffen. Aber wenn wir die Bibel hineinschauen, andere Schriftstellen als Vergleich, dann heißt es, also die Erde war Tohu Wabohu. Tohu, kennt ihr das zu Hause? Oh, wenn du deinem Kind sagst, räum mal wieder dein Zimmer auf, du, das ist ja das reinste Tohu Wabohu. Das heißt absolutes Chaos. So, Gott hat aber, sagt das Alte Testament, Gott hat die Erde nicht Tohu geschaffen, sondern er schuf sie, damit sie bewohnbar wird. So, und die richtige Übersetzung ist, so steht es auch im Grundtext, die Elberfelder macht auch den Hinweis, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde wurde Tohu Wabohu. Das war, als Luzifer fiel, als er sich erheben wollte, Gott den vom Thron stürzen wollte, dann stürzte Gott ihn auf die Erde und sofort wurde die Erde in eine Eiszeit gestürzt und dann lebte sie, hätte ich bald gesagt, dümpelte sie vor sich hin. Wir wissen nicht, wie viele Milliarden Jahre, auf jeden Fall die Erde ist sehr alt, über Milliarden von Jahren, und bis dann der Heilige Geist brütet und Gott beschloss, diese Erde werden wir wieder aktivieren zu neuem Leben. Und das geschah vor 6000 Jahren, als noch Adam und Eva geschaffen wurden, wie wir neulich gelesen haben und gesehen haben, von denen wir ja alle abstammen, vom natürlichen Leben her. Das ist der erste Adam, der zweite Adam, Jesus. Durch die neue Geburt sind wir in den neuen Menschen Jesus hineingekommen. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Vers 26 heißt es, und hier im Anfang schuf Gott, das Wort ist Elohim, ist Einzahl geschrieben, aber Mehrzahl Gott. In Vers 26, und Elohim sprach, Gott sprach, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. Lasst uns, da sehen wir, ist die Dreieinigkeit. Da ist der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Sie haben sich beraten miteinander und haben gesagt, komm, die Erde stellen wir jetzt wieder her. Nach diesem grässlichen Fall von Luzifer ist ja alles zerstört worden, aber wir stellen das jetzt wieder her und wir werden Menschen auf diese Erde setzen. Diese Menschen sollen über die Erde herrschen, sie sollen die Herrscher der Erde sein. Und sie sollen sie bewahren, sie sollen sie bewachen, sie sollen sie auch bebauen und so weiter und so fort. Lasst uns Menschen machen. Da sehen wir Elohim, Gott, alle drei waren und sie waren da beteiligt. Ich werde euch zeigen heute Morgen, dass der eigentliche Schöpfer war Jesus. Im Neuen Testament kommt das dann ganz deutlich hervor. In Sprüche 8, wird in den Sprüchen Salomon, wird prophetisch von Jesus gesprochen, beziehungsweise Gott äußert sich oder Jesus äußert sich in Sprüche 8 bezüglich seiner Person. In Sprüche 8, 22 bis 31, da heißt es, der Herr hat mich geschaffen als Anfang. Also er hat mich geschaffen im Anfang. Er hat mich erworben im Anfang, da wurde ich geboren, werden wir hinterher sehen. Er hat mich geschaffen am Anfang seines Weges, bevor überhaupt irgendetwas begonnen wurde, war Jesus da. Als erstes seiner Werke von jeher, von Ewigkeit her war ich eingesetzt, von Anfang an. Vor den Uranfängen der Erde, also in der Urzeit wurde ich eingesetzt, im Anbeginn, als es die Erde noch gar nicht gab, da hat Gott mich eingesetzt, seinen Sohn, als den, über den alle Dinge laufen, durch den alle Dinge laufen. Als es noch keine Fluten oder Tiefen gab, wurde ich geboren, sagt Jesus weiter. Als noch keine Quellen waren, reich an Wasser, da war ich da. Ehe die Berge eingesenkt wurden, vor den Hügeln war ich geboren, als er noch nicht gemacht hatte die Erde und noch nicht gemacht hatte die Fluten, noch die Gesamtheit der Erdschollen des Festlandes. Als er die Himmel feststellte, war ich dabei, war ich dort, heißt es wörtlich. Als er einen Kreis abmaß über der Tiefe der Tiefe, über der Fläche der Tiefe oder der Flut des Meeres, als er die Wolken droben befestigte, als er stark machte, die Quellen der Tiefe, als er dem Meer seine Schranken setzte, damit die Wasser seinen Befehl oder seinen Rand, den Rand des Meeres nicht übertraten, als er die Grundfesten der Erde abmaß, da war ich Schoßkind bei ihm. Eine andere Übersetzung übersetzt Werkmeister. Wörtlich heißt es, da war ich sein Liebling. Ich war dort sein Liebling. Als das alles geschaffen wurde, war ich der Liebling meines Vaters. Und war seine Wonne Tag für Tag, spielend vor ihm alle Zeit, spielend auf dem weiten Rund seiner Erde. Und ich hatte meine Wonne an den Menschenkindern. Also ich war Liebling an der Seite des Vaters. Es ist so stark, wie Gott über seinen Sohn spricht. Wir haben in unseren Bibelübersetzungen so die Aussagen, als Jesus im Jordan ist oder auch an anderen Begebenheiten, dass Gott sagt, das ist mein geliebter Sohn. Und am besten würden wir eine Predigt halten, die da so ein bisschen theatralisch ist. Da ist Gott der Erhabene, der auf seinem Thron sitzt und sagt, das ist mein geliebter Sohn, an dem habe ich wohlgefallen. Das siehst du, also so ein grimmigen, zerzausten Bart sitzender Typ stellt man sich dann fast vor. Aber Gott spricht ganz anders, als Jesus im Jordan ist. Und der Himmel aufgeht, Gott schaut runter. Dann ruft Gott vom Himmel und sagt, Leute, er sagt nicht einmal, das ist mein geliebter Sohn. Wörtlich heißt es, das ist mein Sohn, mein Liebling, auf den müsst ihr hören. Das ist mein Darling, das ist mein Schatz. Schaut, das ist mein Liebling, das ist der, an den ich liebe. Gott, wenn er von seinem Sohn spricht, nennt ihn immer Liebling. Er nennt ihn Schatz. Ich denke so, meine Töchter, ich nenne sie meine Lieblinge. Das hat nichts damit zu tun, ob sie richtig oder falsch liegen. Das heißt auch nichts, hat auch nichts damit zu tun, ob sie Dinge tun, die vielleicht verkehrt sind. Es ist unabänderlich, sie sind meine Lieblinge. Und das wissen sie auch, sie sind meine Lieblinge. Und sie wissen auch, mein Papa holt mich aus der Patsche. Nur hier bei Jesus, der musste halt nicht aus der Patsche geholt werden. Aber Gott sagt, das ist mein Liebling. Auf den müsst ihr hören. Und Gott sagt, ich liebe meinen Sohn so sehr, dass ich meine ganze Person, meine ganze Vaterperson, die schütte ich jetzt aus in meinen Sohn hinein. Und wenn ihr diesen Sohn seht, dann seht ihr mich. Weil mein ganzer Art, mein Charakter, mein Wesen, alles habe ich in diesen Sohn hineingegeben. Er ist mir das Wichtigste im Universum. Jesus ist der Liebling Gottes. Wir lesen weiter von Jesus. Er war auf die Erde gekommen, hat 3,5 Jahre etwa gedient. Dann kam die Stunde der Kreuzigung und Vers 17, dann ist dieses bekannt als das hohe priesterliche Gebet. Bevor, als er dieses Gebet anfängt, dann sagt er, Vater, das Werk, das du mir aufgetragen hast und das wir ja damals besprochen haben, ich habe es getan, ich habe es vollendet. Und Vater, jetzt werde ich wieder nach Hause kommen. Ich werde wieder in dein Reich kommen, denn er wusste, er war ohne Sünde und er wusste, weil er ohne Sünde war, konnte Gott ihn aus den Toten auferwecken und Gott hat ihm das Versprechen gegeben. Mein Sohn, nachdem du die Erlösung geschaffen hast, werde ich dich aus dem Totenreich wieder herausholen lassen. Der Heilige Geist wird hineinkommen und wird dich rausholen. Und Jesus sagt, Vater, wenn ich dann zu dir komme, Vers 5, Johannes 17, verherrliche mich mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, bevor die Welt gegründet wurde, bevor die Welt geschaffen wurde. Und im 1. Johannes, im Johannes Kapitel 1, Vers 1, 2, 3 und 4 heißt es, im Anfang war das Wort. Da spricht es von Jesus. Das Wort, das griechische Wort ist hier Logos. Jesus wird auch das Logos genannt. Wenn du ihn auf der Offenbarung ihn siehst, wie er auf dem weißen Pferd ist, dann sehen wir auch seine Titel, die an den Schärpen geschrieben sind. An seiner Hüfte heißt es, da gehen Schärpen runter. Und an diesen Schärpen steht das Logos Gottes, das Wort Gottes. Bei uns steht einfach das Wort Gottes. Wenn wir das so lesen, wir verstehen gar nicht so die Bedeutung. Dieses Logos, Logos bedeutet, dass Jesus sagt, ich bin dieser geliebte Sohn. Logos ist eine Bezeichnung für Jesus. Eine andere Bezeichnung für Jesus ist, dass er König ist. Aber Jesus ist das Logos. Und hier steht geschrieben im Johannes 1, im Anfang war das Logos. Jesus war im Anfang. Und er sagt, und das Logos, das Wort, das Logos war bei Gott. Und das Wort, das Logos war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Wir merken, da geht es wieder zurück zu Sprüche. Da geht es auch Altes Testament und so weiter. Alles wurde durch dasselbe, also durch das Logos gemacht. Und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, was gemacht worden ist, nicht eines ist geworden ohne das Logos. Alles hat das Logos gemacht, Jesus. Jesus ist der Creator, der Schöpfer des ganzen Universums, des ganzen Alls, der Schöpfer der Äonen, der Ewigkeiten, lesen wir nachher noch. So, alles wurde durch ihn gemacht. In Johannes 1, Vers 10 geht es dann nochmal weiter. Er war in der Welt und die Welt wurde durch ihn. Durch wen? Durch Jesus, durch das Logos. Die Welt wurde durch ihn. Gott hat beschlossen, mein Sohn wird alles kreieren. Mein Sohn wird alles hervorbringen. Mein Sohn wird all diese Dinge tun. Gott hat alles in seinen Sohn gelegt, weil Gott seinen Sohn liebt. Gott ehrt seinen Sohn und er sagt, alles wird dieser Sohn, Jesus, tun. Er ist das lebendige Logos. Er war in der Welt und die Welt kannte ihn nicht. Er war in der Welt und die Welt wurde durch ihn gemacht und die Welt kannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum, heißt es weiter, und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Ihn, den Schöpfer der Welt, sie nahmen ihn nicht auf. In 1. Korinther 8, Vers 6, da sagt die Schrift weiter, so ist doch für uns ein Gott, der Vater, vor dem alle Dinge sind und wir auf ihn hin, und ein Herr, Jesus Christus, durch den alle Dinge sind und wir durch ihn. Achte, Jesus Christus, durch den alle Dinge sind. Ich möchte dir Geschmack machen auf die Person Jesus. Ich möchte, dass du eine Liebe entwickelst zu diesem Sohn, so wie sein Vater eine Liebe entwickelt oder eine Liebe hat zu seinem Sohn. Der Vater liebt den Sohn. Und an anderer Stelle sagt Jesus, der Vater hat den Sohn, er hat mich lieb. Und deshalb hat er mir alles übertragen. Der Vater sagt, mein Sohn, alles gebe ich dir. Alle Gewalt. Was sagt denn Jesus, bevor er zum Himmel fährt nach seiner Auferstehung? Jetzt ist mir alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden. Mir ist alle Macht, Exousia, alle Rechte, alle Autorität, alle Vollmacht, alle Herrschaftsgewalt liegt bei mir. Und als Jesus in den Himmel kam, wir haben das letztes Jahr Himmelfahrt angeschaut, als Jesus dort ankam, er hatte ja seinen Thron, er war ja der König der Ewigkeit und kam in diese Erde als Mensch, wie wir. Dann war der Himmelfahrt zurück. Dann hat Gott eine große Throninszenierung, eine Thronbesteigung dort im Himmel veranstaltet. Wir haben uns das angeschaut letztes Jahr, wie Gott seinen Sohn auf den Thron führt. Und vor aller Engelwelt, in der ganzen unsichtbaren Welt, macht er klar, mein Sohn ist der ewige König. Mein Sohn ist der Herrscher des Universums. In Hebräer 1, Vers 1, fortfolgende heißt es, nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat, in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet, im Sohn, in seinem Sohn, den er zum Erben aller Dinge eingesetzt hat. Jesus ist der Erbe aller Dinge. Alles, was Gott besitzt, hat er seinem Sohn übertragen. Durch den er auch die Welten gemacht hat. Hallo, das wieder. Merkt ihr, wie voll die Schrift davon ist? Und ich habe heute nur einige Textstellen rausgenommen. Wenn du dir das anschaust, dann siehst du, wow, alles durch Jesus. Alles geschah durch Jesus. Alles geschah durch Jesus. Durch ihn hat er auch die Welten gemacht. Hier steht nicht, normalerweise ist das Wort für Welt Kosmos. Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Habt nicht lieb den Kosmos, dieses Weltsystem, noch was in diesem Weltsystem, in diesem Kosmos ist. Hier steht, durch ihn hat er auch die Äonen gemacht. Im Alten Testament gibt es ein Wort für Ewigkeit, das heißt Olam. Einer der Namen Gottes im Alten Testament ist El Olam, Gott der Ewige. El Olam, Gott der Ewige. Wir haben die Entsprechung im Neuen Testament, da wird Ewigkeit mit Äon bezeichnet, obwohl Äonen eigentlich Zeitabschnitte sind. Und es heißt hier, durch den hat er auch die Welten, die Äonen, die Zeitalter oder auch die Ewigkeiten gemacht. Er ist der Ausstrahlung, also Abglanz, seiner Herrlichkeit, also der Herrlichkeit des Vaters ist und Abdruck seines Wesens. Jesus durch den hat er die Welten gemacht. Dieser Jesus ist die Ausstrahlung Gottes. Gott sagt, wenn du meinen Sohn Jesus anschaust, dann weißt du, wie ich bin. Wenn du hörst, wie mein Sohn Jesus redet, dann weißt du, so rede ich. Wenn mein Sohn Jesus lacht, dann weißt du, so lache ich auch. Ich bin absolut identisch, wesensmäßig mit meinem Sohn. Das heißt, er ist die Ausstrahlung, der Abglanz seiner Herrlichkeit, der Herrlichkeit Gottes. Jeder, der Jesus sieht, weiß, so ist Gott. So ist Gott der Vater. Und da heißt es, und Abdruck seines Wesens. Jesus ist das Abdruck des Wesens Gottes. Das Wort Abdruck heißt, das griechische Wort heißt hier Charakter. Das haben wir auch ins Deutsche übernommen, das Wort Charakter. Er ist der Abdruck, der Charakter des Wesens Gottes. Abdruck, das Wort ist Prägung, Abdruck, Abbild, Entsprechung. Die Wesenszüge, es ist wie, ich lese es mal den Satz, wie das Griechische es erklärt, dass Jesus Christus als der Sohn Gottes göttliches Wesen besitzt, die Wesenszüge seines Vaters trägt, wie der Charakter eines Vaters sich in seinem Sohn wiederfindet. Gott sagt, meinen ganzen Charakter, mein ganzes Wesen, meine ganze Art habe ich alles in meinen Sohn hineingegeben. Und Gott sagt, ich habe mich so eins gemacht mit meinem Sohn, dass wenn ihr ihn anschaut, dann seht ihr mich. Wenn ihr meinen Sohn berührt, berührt er auch mich. Er ist, der alles in seiner Hand hat. Und dann heißt es hier weiter, und alle Dinge durch das Wort seiner Macht trägt. In dem Fall steht hier nicht Logos, sondern Rhema. Dieser Sohn trägt alles durch Worte, die gesprochen wird. Durch Worte, Rhema, seiner Macht, Dynamis. Dynamis ist innewohnende Kraft. Da kommt unser Wort Dynamit her. Der das, durch das Wort seiner Macht alles trägt. Das Wort tragen heißt, trägt heißt Phero und bedeutet tragen, bringen, hervorbringen, auch Dinge stützen oder Dinge erhalten. Also Jesus, alles was er geschaffen hat, er spricht immer wieder auch in diese Dinge hinein und sagt, es komme hervor. Wenn wir zum Beispiel, wir haben manchmal so Worte, die klingen fast nur noch irgendwie dann oft fromm, dass wir den Himmel auf die Erde holen wollen. Also Jesus hat ja den Himmel bereits auf die Erde gebracht. Durch Jesus ist der Himmel auf die Erde gekommen. So, aber das, was unsichtbar ist, Gott spricht, wir sprechen seine Worte und wir bringen das Unsichtbare in die sichtbare Welt. Und die Bibel zeigt uns, es ist deshalb, kommt deshalb in die sichtbare Welt, weil Jesus dahinter steht mit seinem Rhema-Wort. Er bringt es hervor. Und wir sprechen es. Deshalb ist es wichtig, dass wir auch in geistlicher Offenbarung leben und nicht nur in Religion. Deshalb ist es wichtig, dass wir in den Geistesgaben sind, damit der Heilige Geist uns Dinge zeigen kann. Und die Dinge, die der Heilige Geist uns zeigt, die sprechen wir im Namen Jesu aus und es kommt in Existenz. Seid ihr mit mir? Zu kompliziert? Okay. Der alle Dinge durch das Wort seiner Macht trägt, hat sich, nachdem er die Reinigung von den Sünden bewirkt hat, zu Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Und er ist nun so viel erhabener geworden als die Engel, wie er einen unvorzüglicheren Namen vor ihnen ererbt hat. Es ist so stark, da könnte man viel zu sagen, aber ich will bei meiner Schöpfung bleiben. Oder seiner. Ist ja seine Schöpfung. In Kolosser 1, 15 bis 17, da wird das alles nochmal so richtig auf den Punkt gebracht. Wir hatten es schon in Korinther, wir hatten es im Hebräer. Aber hier sagt es in Kolosser 1, 15 bis 17, lest mal den Kolosser 1, Kapitel 1 Brief, ganz stark oder auch 2 oder den ganzen Kolosserbrief. Alles, der ist voll gespickt mit Jesus, wer er ist, was er getan hat und wie die Dinge durch ihn erhalten sind und laufen. Hier, ich nehme nur diese drei Verse. Er ist das Bild, Icon des unsichtbaren Gottes. Der Erstgeborene, Prototokos, der Erstgeborene aller Schöpfung. Bevor irgendwas in Existenz kam, kam Jesus. Gott sagt, meinen Sohn, meinen Liebling. Denn in ihm, das heißt in der Kraft dieser Person Jesus, in dieser Person Jesus, ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden. Hat Jesus das nun geschaffen oder hat er es nicht? Die Schrift sagt, er hat es. Alles hat er geschaffen. Alles, was im Himmel in der Bibel wird immer in Mehrzahl gesprochen. Es gibt nicht nur den Himmel. Ja? Ich weiß, Maggi hatte mal eine Werbung, da gab es dann den 7. Himmel, den Maggi-Kartoffelknödel-Himmel. Also das ist, wenn du dann die Maggi-Knödel gegessen hast, glaube ich, dann warst du wie in diesem 7. Himmel. Aber ich habe das nicht probiert. Ich mache jetzt auch keine Werbung für Maggi, die überweisen nichts. Aber wenn irgendein Maggi-Mensch das jetzt hört, schreib mir, ich schicke dir meine Kontonummer von der Gemeinde und dann kannst du natürlich gerne was für die Werbung bezahlen. Okay. Denn in ihm ist alles und in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden. Das Wort schaffen ist ktizo. Schaffen, begründen. Bei Homer bedeutet es eine Stadt oder Siedlung gründen. Im Neuen Testament sind die Bedeutungen schaffen, aus dem Nichts etwas hervorbringen, etwas formen, zusammensetzen, es gestalten. Es heißt hier, also in ihm ist alles in den Himmeln und auf der Erde aus dem Nichts hervorgebracht worden. Dann hat er es geformt, zusammengesetzt und gestaltet nach seinem Willen. Stark. Das Sichtbare und das Unsichtbare, beides hat er geschaffen. Die unsichtbare Welt war vor der sichtbaren Welt. Und die unsichtbare Welt hat er geschaffen. Da sagt er, seien es Throne. Also er spricht von Thronen und Herrschaften in der unsichtbaren Welt, für uns nicht sichtbaren Welt. Engel und diese Fürstentümer, dämonische Fürsten und all diese Bereiche, die ja vorher alles gute Engel Gottes waren. Nur ein Drittel sind mit Satan gegen Gott aufgestanden und wollten Gott vom Thron stürzen. Und dann werden sie seitdem Dämonen genannt und sind natürlich auch üble Kerle. Das Sichtbare und das Unsichtbare ist sein Thron oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte. Alles ist durch ihn gemacht, zu ihm hingeschaffen und er ist vor allem und alles besteht durch ihn, steht in unserer Bibel wörtlich, alles besteht in ihm, in seiner Person. Also, alles ist durch ihn gemacht. Gott hat gesagt, mein Sohn, alles was du schaffst, du wirst Dinge schaffen. Sie haben, Gott, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist haben Ideen, Gedanken gehabt über die Schöpfung. Aber Gott sagte, mein Sohn, es in Existenz zu bringen, es in die Sichtbarkeit zu bringen, es ins Leben zu rufen, das möchte ich, dass du es machst, mein Sohn. Und ich möchte, mein Sohn, dass du es machst und ich möchte nicht nur, dass du es tust, dass du es machst, ich möchte, dass ich habe angeordnet, ich habe es so festgelegt, sagt Gott, alles, was du, mein Sohn, schaffst, kann nur bestehen, solange es dich gibt. Gibt es den Sohn nicht mehr, löst sich das Universum im Nichts auf. Das ganze Universum, alles Sichtbare und Unsichtbare, bleibt nur bestehen und erhalten, weil es gebaut ist, fixiert ist, auf Jesus eingerichtet ist. Wenn wir die Bibel anschauen, stellen wir etwas fest. Ja, wie will ich es dir beschreiben? Wie ein Wagenrad, sage ich mal. Da ist die Narbe, die Speichen und dann das, was alles zusammenhängt. Die Bibel sagt, Jesus ist dieses Zentrum, um dem sich alles dreht, aber er ist auch in jedem Speicher, in jedem Detail und er ist auch in den äußersten Rändern. Überall ist er drin. Und es besteht und existiert nur, weil es so geschaffen wurde, dass es in seiner Person für immer existiert. Da Jesus ewig leben wird, wird das ewig existieren, es sei denn, er selber zerstört Dinge. Zum Beispiel diese Erde wird ja einmal zerstört werden. Gott selber wird sie wegschaffen. Und was sagt die Offenbarung am Schluss? Ein neuer Himmel und eine neue Erde werden geschaffen werden. Ich weiß, dein schönes Haus, aber dazwischen liegen ja dann nochmal 1000 Jahre. Da brauchst du jetzt nicht traurig sein und nicht weinen. Aber alles ist durch ihn, alles zu ihm hingeschaffen. Er ist vor allem und alles besteht durch ihn. Oh, das wird mich ja jetzt doch nochmal schnell interessieren. Stellenangabe, Kolosser, Vers 17. Und der erste, da unten liegt die Interlinear, kannst du die mal mir raussuchen? Unter unserer Königsdecke. genau, das bringt er das hier nicht so hervor. Und er ist vor allem, genau, das schwarze Buch, danke dir. Wisst ihr, das sind so Sachen, und dann stolper ich drüber, dann kann ich mir vorstellen, dass da auch etwas steht, was uns beim normalen, flüchtigen Lesen einfach entgeht. So. Ah ja. Er ist vor allem, genau. Er, genau, das ist also wieder dieser Erste, der davor steht. Und er ist vor allem und alles besteht durch ihn, wörtlich, alles besteht in ihm. Und er, durch den alles ist, für den alles ist, und in dem alles besteht, Vers 18 sagt, er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Dieser herrliche, wunderbare, starke, liebevolle Jesus, er ist unser Haupt. Wir leben, wir schnaufen hier heute Morgen nur, weil es ihn gibt. Schaffe Jesus weg und alles ist weg. Weißt du, Jesus hat überhaupt kein Problem. Jesus hat überhaupt kein Problem, dass Menschen gottlos sind. Und wenn Gottlose fuchteln und schreien, wir brauchen keinen Jesus, und Atheisten meinen, sie müssten Kampagnen starten, wir brauchen keinen Jesus. Gott sagt, sie sind doch blind. Lass sie doch. Reg dich doch darüber nicht auf. Gott sagt, ich weiß es, mein Sohn weiß es, ihr Gläubigen wisst es, auch diese Menschen leben nur wegen Jesus. Egal, wie sie sich über Jesus aufregen, alle leben wegen Jesus. Niemand kann existieren ohne Jesus. Was ist, vor zwei Wochen, glaube ich, hatten wir es, oder einer Woche, in ihm leben, bei uns steht weben und sind wir. Weben ist, denkst du an Webstuhl, ne? In ihm leben, und das Wort, was weben ist, bedeutet, in ihm bewegen wir uns. Paulus sagt in Athener, egal wo du hinläufst, er ist immer da. Egal wo du bist, er ist mit. Du kannst ihm nicht entrinnen. Er ist immer da. Und er ist die Grundlage dessen, dass du überhaupt existierst. Also egal, wer vor Gott weglaufen will, das funktioniert nicht. Als ich jung war, gab es einen Aufkleber, der auf dem Auto war, nach dem Motto, der war etwa so, wenn du vor Gott fliehst, er wartet schon auf der nächsten Ecke auf dich. Also er überholt dich immer. Gott überholt dich immer. Gott überholt dich wirklich immer. Er ist immer, aber er muss dich nicht überholen, weil er da ist. Und er ist das Haupt der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem den Vorrang habe. Das heißt, damit er in allem den ersten Platz hat. Gott sagt, mein Sohn wird immer den ersten Platz haben. Das hat er angeordnet. Gott hat das in die ganze Schöpfung und Kreativität und Person seines Sohnes so hineingelegt. Egal, was geschieht, Platz 1 hat immer der Sohn. Deshalb sagt er auch, muss er auch der Erste sein, der aus den Toten auferweckt wird. In allem, sagt Gott, wird mein Sohn den ersten Platz haben. Epheser 1,10, Gott hat beschlossen, alles zusammenzufassen in dem Christus. Das, was in den Himmeln und das, was auf der Erde ist, alles in ihm zusammenzufassen. Gott sagt, alles, es ist um euch herum, es ist in euch, und die wir Christus aufgenommen haben. Die Schrift sagt, Christus ist in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Aber in diesem Christus ist auch Gott der Vater drin. Deshalb hat Jesus auch gar kein Problem zu sagen, wenn ich also zum Vater gegangen bin, dann wird der Heilige Geist kommen in euch wohnen, aber ich werde auch kommen und ich und mein Vater werden in euch wohnen. Der Vater ist komplett in Jesus drin. Wir haben Kolosser erst gelesen. Leibhaftig ist er jetzt in seinem Sohn. Leibhaftig. Wenn du so willst, Jesus ist vom Vater erfüllt. Wenn man es negativ wortnehmen würde, er ist besessen davon. Aber besessen ist negativ, da hast du keine eigene Herrschaft und Gewalt. Aber Gott sagt, mein Sohn, alles habe ich in dich gelegt. Alles, Gott hat beschlossen, alles wird zusammengefasst in dem Christus. Alles besteht nur in ihm. Alles kann nur weiter existieren wegen ihm. Es würde den Rahmen sprengen, aber ich werde sicherlich auf andere Dinge eingehen. Dieses Wasser, das ich hier in der Flasche habe, dieses Wasser gibt es nur, weil es Jesus gibt. Wenn es Jesus nicht gäbe, gäbe es dieses Wasser nicht. Alles ist durch ihn, zu ihm hin und in ihm geschaffen. Wenn Jesus nicht auch hier sich drinnen verewigt hätte, würde das Wasser weg sein, würde es sich auflösen, wäre nicht da. Aber weil Jesus da ist, ist es da. Alles ist in der Person Jesu. Es ist so enorm. Seid ihr noch mit mir? Letzter Vers. Hebräer 11,3. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten, das ist wieder das nicht Kosmos, sondern Äonen, die Ewigkeiten, die Zeitalter, Zeitabschnitte, durch Glauben verstehen wir, dass die Äonen durch Gottes Wort bereitet worden sind. Durch Gottes Rema bereitet worden sind. Also Jesus, das Logos, der das lebendige Wort ist, ging her und sprach Rema-Worte, lebendige Worte in die Situation. Rema-Wort ist immer ein Wort für eine bestimmte, spezielle, gerade Situation. Zum Beispiel ein Rema, Gott sagt, sag ich mal, bei Krankenheilung, Gott sagt, alle, die heute Morgen hier sind und krank sind an ihrer Schilddrüse, heute Morgen empfangt ihr Heilung. Das wäre so ein Rema-Wort, so eine Offenbarung von Gott. Man könnte auch Worte Erkenntnis nehmen, verbunden mit Heilung und so weiter. Aber so, das ist so ein Wort. Und wenn Jesus etwas kreierte und schuf, dann sagte er, das komme hervor. Es heißt hier weiter, dass die Welten durch das Wort, durch das Rema bereitet worden sind, so dass das Sichtbare nicht aus Erscheinendem geworden ist. Das Sichtbare nicht aus Erscheinendem, das heißt aus Dingen, die mit den Sinnen wahrgenommen werden können. Also er sagt, das Sichtbare ist aus Nicht-Erscheinen, Dinge, die man nicht sieht. Da war, wenn du willst, Vakuum, da war leer, da war nichts. Und Jesus sagt, die Erde komme hervor. Und die Erde kam. Und Jesus sagt, der Mond komme hervor, der Mond kam. Jesus sagte, die Sonne komme hervor, die Sonne kam. Weißt du, dass unsere Erde kein Leben haben könnte ohne die Sonne? Wenn die Sonne nicht wäre, dann wäre hier alles tot und kalt. Gott zeigt uns gerade auch in diesem Bild ganz stark mit seinem, das Verhältnis zu seinem Sohn. Er sagt, so wie die Sonne das Leben bringt auf eurem Planeten, so ist mein Sohn der Mittelpunkt der ganzen Schöpfung, des ganzen Universums und der ganze Kosmos, das ganze Weltall, die ganzen Milchstraßensysteme und was immer es gibt. Alles wird zusammengehalten, weil mein Sohn da ist. Gott hat gesagt, mein Sohn ist der Schöpfer und mein Sohn ist die Anziehungskraft, die alles zusammenhält. Und mein Sohn ist doch, der alles dirigiert und der alles leitet und lenkt. Mein Sohn ist derjenige. Er sprach in das Unsichtbare und brachte es in die Sichtbarkeit. Und so geschehen Wunder auch, wenn wir im Alltag den Herrn um Wunder bitten. Der Herr sagt, es sei, und dann ist es. Er gebietet, steht geschrieben, und es steht da. Und niemand wird es verhindern. Niemand. Wir haben einen wunderbaren, herrlichen Jesus. Er ist der Schöpfer aller Dinge. Und er ist der Erhalter aller Dinge. Und weißt du, es beruhigt mich ungeheuer, sehr schön, zu wissen, dass ich in diesem Sohn, der alles zusammenhält, der alles gemacht hat, ich bin da mittendrin, wie ein großes Baby und in großer Sicherheit. Ich bin mittendrin und er erhält mich. Ich würde nur aufhören zu existieren, wenn der Sohn es anordnet. Aber die Anordnung ist, Herbert, du wirst ewig leben. Er hat zu euch gesagt, ihr werdet ewig leben. Jeder Mensch lebt ewig, ob nun gläubig oder ungläubig. Und die Schrift sagt, Gott hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Und in diesem Namen muss man, in der Bibel kommt selten das Wort müssen vor. Ich habe es zweimal im Neuen Testament entdeckt. Aber da steht, wir müssen gerettet werden und das geht ausschließlich allein über Jesus. Das geht nicht über den Papst, das geht nicht über den Vatikan, das geht nicht über Mekka, das geht nicht über eine Freikirche, das geht nicht über eine Kirche, das geht nicht über Buddha und sonstige Udas. Es geht nur über Jesus. Jesus. Gott hat beschlossen, der einzige Weg zur Rettung ist über meinen Sohn. Wer den Sohn hat, hat das Leben, wer den Sohn nicht hat, das nicht. Und weißt du, egal wie Menschen sich auflehnen, Gott hat noch etwas beschlossen. Er sagt, mein Sohn, die Welt wird rebellieren. Und sie rebelliert. Jesus sagt, sie haben mich gehasst. Viele Leute hassen Jesus. Ich erinnere mich noch, als ich bei einem Einkaufszentrum in Kranichstein war, Und ich mache die Fahrradtür auf, will aussteigen und habe nochmal Sachen zusammen, Portemonnaie und so weiter genommen. Und dann kommt jemand an die Tür und sagt, der verkaufte so Zeitungen. Kommt, stellt sich an die Tür, hält mir die Zeitung. Christusschwein, willst du die Zeitung kaufen? Oh, da habe ich gedacht, wow, okay. Also weißt du, als ich jung war, da hätte ich zu jemand gesagt, das hat schon mal einer gesagt, nach dem graben sie heute noch. Ne? Aber das habe ich an dem Tag nicht gesagt, nicht wahr? Sondern, und dann ging er weg. Und dann stand er da. Und dann bin ich auf ihn zugegangen. Ich sage, du, ich muss dich korrigieren. Ich bin kein Christusschwein, ich bin ein Christusfreund. Okay? Und dann bin ich gegangen. Und das war ihm wohl sehr unangenehm und peinlich. Und als ich dann mit dem Einkauf fertig war, dann ist er abseits. Aber wer das Gespräch unbedingt mit mir sucht, kann es auch haben. Und so bin ich dann hin und habe ihm eine Schrift gegeben und ihn auf Christus hingewiesen, der ihn lieb hat. So, verstehen? Vom Natürlichen her würden wir vielleicht sagen, hey, das muss ich mir jetzt wirklich nicht gefallen lassen. Ne? Oder man hätte der Person früher, lauf dich schon mal warm, ich komme gleich raus. Ne? Also wie auch immer. Aber das ist ja, sagen wir ja heute, tun wir ja heute nicht mehr. Wir sind ja barmherzig und wir sind ja liebevoll, nicht wahr? Aber weißt du, egal wie man sich über Jesus aufregt und ihn hasst, ihn verflucht oder ihn liebt, was auch immer, Gott hat noch eine Riesenanordnung gegeben. Jedes Wesen, das je gelebt hat und lebt und leben wird. Gott sagt, es wird ein Tag kommen. Er sagt, ich will, dass ihr eure Knie vor meinem Sohn beugt. Jede Zunge wird bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Und jedes Knie wird sich beugen. Du musst wissen, eines Tages, am Ende der Zeit, spätestens beim Gericht, wenn die Toten, die zum Gericht hervorgerufen werden, auferstehen, dann werden sie ihre Knie beugen. Denn es gibt eine Anordnung von Gott dem Vater. Mein Sohn ist der Liebling. Und alles, was ihr ihm angetan habt, das hat ihn nicht umgebracht, hat ihn nicht getan, aber ihr werdet eure Knie beugen. Und die Bibel sagt, Satan wird seine Knie beugen. Er ist ein Wesen mit Zunge, mit Knien. Satan wird sich hinknien. Und Satan wird bekennen, ja, Jesus, du bist wirklich der Herr. Du bist der Herr. Da wird ein Hitler, ein Mussolini oder sonstige Diktatoren und Kerle, die auf diese Erde so viel Unheil gebracht haben und die meinen, sie bräuchten keinen Christus, bevor sie in die Hölle gehen. Denn die Auferstehung zum Gericht ist eine Auferstehung zur Hölle hin. Bevor sie, werden sie sich am Thron Gottes beugen. Das heißt, Throne wurden aufgestellt. Dann wurden sie hervorgebracht. Und dann werden all diese Leute, jeder, der Jesus abgelehnt hat, der ihn nicht wollte, ausnahmslos, jedes Knie wird sich beugen und jedes Wesen, das eine Zunge hat, wird bekennen, Jesus Christus ist der Herr. Jemand sagte mal, oh Mann, du, wenn das alles durchgegangen werden soll, das braucht ja ungeheuer viel Zeit. Er bekam zur Antwort, es liegt ja im Moment auch nichts weiter an, wir haben Zeit. Jede Zunge wird bekennen, du bist der Herr. Jedes Knie wird sich beugen, ausnahmslos, ausnahmslos. Es ist festgelegt, in alle Ewigkeit, jedes Knie, jede Zunge. Weißt du, was besser ist? Freiwillig, jetzt zu kommen und diesen liebevollen Sohn kennenzulernen, sagen, ich beuge meine Knie jetzt und ich bekenne dich jetzt als meinen Herrn und lebe mit dir. Amen. Amen. Durch den Sohn. Alles besteht in ihm. Alles wird erhalten durch ihn. Er ist der, der alles gemacht hat. Gott hat es so angeordnet. Wir werden in dieser Thematik weitermachen und andere Bereiche anschauen, was geht in der unsichtbaren Welt ab? Läuft es da ab in Bezug auf die Person Jesus, in der Engelwelt und so weiter? Dann ganz speziell auch nochmal auf uns bezogen. Da sind ja so viele Dinge geschrieben. Wenn du das Neue Testament anschaust, es ist ja voll mit Jesus. Und ich spreche jetzt gar nicht von den Evangelien, ich spreche von den Briefen. Jesus und Jesus und Jesus und Jesus und Jesus. Weil Gott hat angeordnet und festgelegt, alles wird sich um meinen Sohn drehen, um meinen Liebling. Herrlich, oder? Gott segne uns. Einen schönen Sonntag noch. Oh, Halleluja. Da haben wir Grund zu danken, nicht wahr?